Also ich habe als Jugendlicher schon bei uns zu Hause den Schrott sortiert und durfte dann einmal im Jahr mit irgendeinem Auszubildenden oder irgendeinem, der halt einen Anhängerführerschein hatte, zum Schrottplatz fahren. So lange interessiere ich mich schon für Abfall.
Ich wünschte mir aber, ganz ehrlich, den gelben Sack müssen wir abschaffen, weil da hätte ich lieber eine Tonne.
Jetzt werde ich voll schüchtern gerade. Ich bin ja nur Grundschullehrer.
Also der Pizzakarton gehört offiziell in Restmüll. Trotzdem, ich sag mal, in Studis immer, also wenn ihr jetzt nicht wirklich eine Pizza habt, wo oben drauf nur der Käse klebt, also wenn der Pappkarton einigermaßen sauber ist, dann könnt ihr ihn auch ins Altpapier schmeißen.
Mittlerweile hört man ja Nachhaltigkeit überall.
Ja, aber es ist halt, man muss es ja irgendwie mal erklären, worum es dann ja auch geht, ne?
Und genau das machen die zwei im Podcast Ausredefrei.
Mit dem Nachsatz, das kannst du eigentlich auch selber machen.
Die Luft, das Wasser, die Erde, wie auch immer, alles, was wir hier tun und machen, alles ist miteinander vernetzt. Ja, das ist doch wohl mal einfach.
Ja, voll easy.
Mit Daniel und Boris.
Ja, richtig.
Ausredefrei.
Bitteschön.
Freunde, da sind wir wieder. Zwei Wochen sind rum und wer als verlässliche Größe immer neben mir Platz findet, ist natürlich der liebevolle Boris. Liebevoll, hallo. Oder was? Das ist totaler Quatsch. Immer. Naja, Boris, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns wieder sprechen. Ne?
Ja, auch, dass du da bist.
Und es wird jetzt dengeln gerade unsere Mikros aneinander hier. So eng sind wir. So liebevoll
ganz nah
bist du.
Aneinander.
Freunde, es geht Schlag auf Schlag. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, vor zwei Wochen, da war die Claudia da. Und das soll es nicht gewesen sein. Wir haben es ja in der letzten Folge von Staffel 1 auch angekündigt, dass wir verstärkt uns um Experten und Expertinnen bemühen wollen.
So ist es.
Und deswegen wollen wir nicht viel Zeit verlieren.
Nein.
Haben wir gedacht, dann bringen wir einfach nach der Claudia in der nächsten Folge schon wieder einen Experten. Und wen haben wir denn da? Es ist der Peter. Hallo Peter.
Schönen guten Abend.
Peter, schön, dass du da bist. Boris, magst du erklären, warum ist Peter eigentlich hier? Ich kenne ihn nämlich nicht.
Warum eigentlich nicht?
Weil die Welt groß ist.
Ach so.
Sonst heißt es ja immer, die Welt ist klein, aber jetzt in dem Fall war sie, wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander, aber Peter habe ich vorher nicht sein. Kennengelernt.
Weitläufig hier.
Das war deine Idee auf jeden Fall, Boris. Warum ist Peter jetzt hier? Was bringt er denn mit ein? Oder soll er das selber sagen?
Er ist ja schon groß. Das wird er gleich selber erklären.
Okay.
Das macht am meisten Sinn. Aber ja. wir haben uns schon hier und da getroffen. Ne? Und auch in den Zeiten von Vorträgen, ne?
Oder was? Im Kindergarten, wenn man die Kinder abholt.
Auch das. So, in diesem Umfeld sind wir uns schon begegnet. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, hat er auch irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun.
Vielleicht, wir können ja diesmal einfach mal mit der Karte starten. Ihr wisst es,
ach so.
Dieses Mal wieder, zwar nicht das Karussell, aber komm, wir drücken den Knopf.
Na klar.
Kartenkarussell.
Aber wie ihr euch denken könnt, heute wieder ohne Karte in blind ziehen, sondern natürlich wird die Karte passend genommen für den Experten, der da ist. Boris, trag doch mal vor, was da drauf steht.
Ja, also auf dieser Karte, auf der Vorderseite sind zwei Giraffen zu sehen. Ich würde sagen, das ist eine afrikanische Steppe oder sowas ähnliches. Und da ist halt irgendwie so ein Föhn und aus diesem Föhn kommen irgendwie elektrische Geräte raus, die dahin purzeln. Also ein etwas künstlerisch angehauchtes Bild.
Okay.
Und wenn ich umdrehe, steht da drauf, Welcome to Sodom. Das ist ein Dokumentarfilm.
Hast du, ganz kurz, hast du gemerkt, dass du auf amerikanisch gesagt hast?
Nee.
Hast du gesagt. Wegen Welcome.
Ja, wegen Arnold. Ja.
Was? Gut, Entschuldigung.
Naja, warte, ich lese kurz vor. Ein sehr bewegender Film, der hinter die Kulissen Europas größter illegaler Müllhalde in, ach, das kannst du gleich besser aussprechen, Peter, in Ghana blickt. Er zeigt, welche Ausmaße die Verschiffung unseres Elektroschrotts in Länder des globalen Südens hat. Ökologisch, sozial, gesundheitlich und menschlich, ja, schwierig. Wie Ausmaße. Jetzt sag, wie heißt es?
Agbogloshie. Agbogloshie.
Das ist dann in der Nähe von Accra.
Das ist in Accra.
Das ist
eigentlich nur eine Deponie, die ist aber sehr, sehr groß geworden und ist ein ganzer Stadtteil. In Spitzenzeiten haben da 5.000 bis 6.000 Menschen auf der Deponie gelebt und die ist durch diesen Film weltbekannt geworden.
Ah, okay. Ja gut, und damit schließt sich ja jetzt auch der Kreis, warum du eingeladen bist, weil du bist Touristenführer in Ghana.
Oha, ich kriege jedes Mal neue Rollen. Ja.
Nein, aber
Touristenführer bin ich nicht ganz, aber 2018 war ich das erste Mal auf Agbogloschi. Habe die Gelegenheit gehabt, quasi da auf die Deponie zu kommen. Es sah nicht so aus, wie im Dokumentarfilm gezeigt, das muss man klar sagen. Aber es ist trotzdem erschreckend, wenn man da die Kinder sieht, die Reifen verbrennen, Elektroschrott auseinanderschlagen oder verbrennen, um dann irgendwie an die Metalle zu kommen. Und wenn man dann eine Greenpeace-Studie liest und hört, das ist der verseuchteste Platz auf der Erde, ist das einfach krass, das alles zu sehen.
Mhm. Aber die Frage ist ja jetzt irgendwie, du bist warum da ja nicht hin, du bist ja nicht dahin gefahren aus touristischen Gründen, sondern es hat ja irgendwas auch mit deinem Leben zu tun, deinem Beruf.
Ich liebe Abfall.
Ah, das hat aber auch nie einer gesagt.
Oscar aus der Tonne.
Ja, so bin ich genannt oder Wally.
Okay.
Genau, ja, ich liebe Abfall. Ich bin seit 2013 im Abfallsektor, habe mit meiner Masterarbeit begonnen, war dann noch 7 Jahre an einem Fraunhofer-Institut, wo ich auch meine Promotion gemacht habe und ganz viel über Abfall gelernt habe, aber ganz viel auch über Abfall herausgefunden habe und habe mich da dem E-Schrott gewidmet. Mhm. Und mein Ziel war immer, ich entwickle ein Verfahren, mit dem ich auf Agbogloschi die Welt besser machen kann. Hat so nicht funktioniert, aber immerhin, Agbogloschi sieht auch nicht mehr so aus wie damals. Das hat sich auch verändert.
Das ist ja ein cooler, also wie so eine Vision hast du dir gegeben?
Ja. Kann man cool. So sagen. Aber wie gesagt, hat wow. Soweit erstmal nicht geklappt.
Von wann war der Film nochmal?
2018.
Mhm. Okay, also aber deine Vision war älter schon. Du wusstest nicht erst über den Film von diesem Ort.
Vorher. Okay. Mhm. Ja. Also mittlerweile sieht es da nicht mehr so aus. Ich war jetzt dieses Jahr im März nochmal in Ghana, in Accra auch. Zwar, da war ich mehr im Norden, in Tamale. Wieder natürlich Abfall, aber anderer Zweck. Und auf der Deponie selber haben sich mit deutschen Steuergeldern Strukturen entwickelt, dass man da den Elektroschrott mittlerweile abgeben kann. Was sich aber vor allem stark verändert hat, ist, dass der Elektroschrott, vor allem durch diesen Film, weil das so omnipräsent, so bekannt geworden ist, wird der Elektroschrott jetzt nach Nigeria geschifft. Da guckt keiner zu.
Gott.
Das heißt, was jetzt oder was in Accra war auf Agbogloschi, ist jetzt in Laos, in Nigeria zu sehen.
Also ich finde, da müssen wir da auf jeden Fall nachher in dem Laufe der Folge nochmal drüber sprechen, dieser Mülltourismus. Weil diese Zusammenhänge, glaube ich, die verstehen die wenigsten. Und da muss ich ja doch wieder den Begriff in Kopplung bringen. Naja, aber lass uns nochmal kurz, bevor wir da tiefer einsteigen, nochmal zurück zu deinem Werdegang. Also ich meine, das hat dich schon immer interessiert, das Thema Abfall? Oder wie kommt man da hin?
Also ich habe als Jugendlicher schon bei uns zu Hause in Schrott sortiert und durfte dann einmal im Jahr mit irgendeinem Auszubildenden oder einem, der halt einen Anhängerführerschein hatte, zum Schrottplatz fahren. So lange interessiere ich mich schon für Abfall. Trotzdem habe ich im, ja, ich bin der Schrotti auch noch, ja, guck, der dritte Name. trotzdem hat mich, jetzt habe ich den Faden verloren, genau, erstmal der Weg in den Wald geführt. Ich habe Forstwirtschaft studiert, dann nachwachsende Rohstoffe und habe dann an der TU München, wo ich studiert habe, so eine kleine Ausschreibung gesehen für eine Masterarbeit im Bereich von Elektroschrott. Da dachte ich, okay, bewerben kann sich ja mal, habe ich mich. Und dann bin ich eben zum besagten Fraunhofer-Institut um sich gekommen in Bayern, promoviert, war dann noch bis 2019 da, dann an 2 Fachhochschulen als sogenannter Postdoc, also als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und jetzt seit März 2021 bin ich in Bochum, also quasi wieder in der Heimat. Ja, ich pendel viel. Mhm. Genau, bin in Bochum und da Professor für Umwelttechnik, insbesondere Kreislaufwirtschaft und Ressourcenmanagement. Langer Titel, aber bin halt da der Abfallprof.
Du bist richtiger Prof.
Jo. Wow. FH-Prof, aber ja.
Weil du, jetzt werde ich voll schüchtern gerade. Ich bin ja nur Grundschullehrer.
Du bereitest sie vor, dass sie zu mir kommen können.
Ja, ja. Im besten Fall schon.
Vielleicht solltet ihr euch dann mal abstimmen, was so wichtig wäre, vielleicht schon im Grundschulalter da mit einzusteigen.
Mehr. Aber und ich bereite unsere Kinder ja auch vor. Die gehen ja auch immer schon, wenn der Müll liegt, jetzt wird immer alles aufgehoben.
Top.
Ne? Und auch da, unser Kurzer ist gerade irgendwie, weiß ich auch nicht, der ist ein Trüffelschwein für Scherben. Und das kriegt er irgendwie, das hat er noch nicht richtig verstanden, dass er die besser liegen lässt und uns nur zeigt. Guck mal hier. Aber bisher noch keine schlimmen Verletzungen.
Aber jetzt mal ganz kurz zurück. Ich meine, du bist ja jetzt, also wenn man dich jetzt so sieht, denkt man ja, das ist ja ein junger Hüpfer, Bursche. Wie hast du denn jetzt schon so viele, also ist das normal, dass man das in so einem Tempo da?
Ja, da gibt es diese kleine Unterscheidung Uniprof und FH-Prof. Also FH-Prof bewirbt man sich regelrecht und braucht da noch nicht die riesige wissenschaftliche Reputation. Also noch nicht 3 Millionen Paper geschrieben wie an der Uni.
Okay.
Das ist auch so ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen aufholen. Aber ansonsten zählt vor allem die Berufserfahrung, die man mitbringt. Die habe ich über Fraunhofer, dass ich ja schon wissenschaftlich gearbeitet habe und vor allem Lehr ja, oder lehrmäßig, ja, da kommt der Lehrer raus, dass ich halt Hochschullehrer sein kann. Musste auch zeigen, dass ich pädagogische Eignung habe und dann kann man auch mit, in meinem Fall 31, an der FH gehen.
Wow. Und habe ich dich vor einigen Jahren bei Brisant gesehen im Fernsehen? Nein. Warst du dieser 14-Jährige, der die Klassen übersprungen hat und dann Abi gemacht hat?
Danke, nein. Ah, okay. Ich habe ganz normal in Soest ein ganz normales Abi gemacht, wie damals noch mit G9, also mit 19 habe ich angefangen zu studieren. Aha. Aber ja, ich bin ausgeboostert und so spart man sich auch Zeit.
Mhm. Stimmt. Ja, krass. Aber du bist ja auch so, wie ich dich kenne, ja dann auch eher so, also weiß nicht, kannst du gerne auch widersprechen, aber so haptisch-praktischer Typ, oder? Du,
ja, ich komme aus dem Schreinereibetrieb, aus dem Handwerksbetrieb, also ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich den Schrott auch nicht so früh kennengelernt, ne? Weil für den hat sich mal keiner interessiert. Das ist aus Metall, den brauchen wir nicht.
Okay. Wow, interessant. Und also jetzt lehrst du in erster Linie oder machst du auch noch Projekte?
Genau, also Lehre ist erstmal die Hauptverpflichtung als FH-Prof und das ist auch also mein Bereich. Das heißt von Grundlagen, ich habe jetzt Chemie, habe ich zum Glück wieder abgegeben, aber das habe ich jetzt lange gelehrt. Dann Umwelttechnik, über jetzt ganz neue Recycling-Technologien und eben International Waste Management, wo ich dann auch mit den Studis über Ghana, über Indien, über Malaysia, unsere Kunststoffabfälle Malaysia spreche und so weiter.
Was ist denn Umwelttechnik?
Fängt bei Altlasten an. Also was haben die Leute von damals in irgendwelchen Raffinerien hinterlassen? Oder was ist denn so in unserem Schienenbett von der Deutschen Bahn? Sage ich jetzt mal als Beispiele. Oder wenn ihr ein gebrauchtes Haus kauft, ne, haben wir da noch irgendwo schöne Glaswolle von vor 2000? Sogenannte künstliche Mineralfaser oder die ganzen schönen Sachen, was man früher alles aus Asbest bauen konnte. Und dass die Studis bei uns, Umweltingenieurwesen und Bauingenieurwesen, dass die erkennen, wo wir zum Beispiel Gefahrstoffe finden. Das zeige ich denen und wie man dann damit umgehen muss. Mhm. Und das geht aber dann eben weiter über, ja, wie baue ich einen Filter, wie trenne ich zum Beispiel verschiedene Materialien, was dann am Ende im sechsten Semester auch wirklich in die Recycling-Technik führt.
Kann man das so unterteilen, diese Themenfelder? Du hast gerade gesagt, irgendwie so Altlasten, Recycling, also gibt es da so Hauptthemen?
Genau, also im zweiten Semester, da starten die wirklich erstmal mit diesen Basics und da sind die Altlasten dabei, weil das auch die Studierenden des Bauingenieurwesens interessiert. Und dann im fünften, bis dahin haben die dann Grundlagen der Verfahrenstechnik gehört und können dann mit mir eben ja Filter auslegen oder Zyklone oder so irgendwas, also Stofftrennung. Und Recyclingtechnik ist halt dann nochmal einen Schritt drauf, weil dann kommt das Ganze wieder zur Anwendung. Mhm. Genau, also das kann man schon selber reden.
Aber waren Zyklonen nicht die aus der griechischen Mythologie?
Die mit einem Auge?
Das waren die Zyklopen.
Ach so! Guck mal. Nee, Zyklonen sind doch diese Wirbelstürme in Amerika.
Richtig. Und genau so funktioniert, kann man auch Sachen trennen. Ja.
Aha. Warum ein bisschen ist dann nämlich doch
hier. Warum fliegt das Auto im Zyklon nicht so weit, ne, und die kleinen Partikel weiter? Genau das nutzt man aus.
Okay. Aber es ist jetzt nicht Zentrifuge, sondern.
Nee, bei einer Zentrifuge drehen wir das Ganze und beim Zyklon bleibt das Ganze stehen und wir drehen im Winter drin.
Ach krass. Das wusste ich auch noch nicht. Guck mal.
Boris.
Mach nochmal Podcast über Verfahrenstechnik, oder? Verfahrenstechnik im Alltag. Ich koche mit denen immer am liebsten, dann erkläre ich denen, wie alles funktioniert.
Kochen ist Daniel für zuständig bei uns. Macht er gerne.
Tofu.
Ja.
Welche Tofu-Teile fliegen wie weit?
Boah, mega spannend. Warum habe ich das nicht studiert? Das ist echt irgendwie.
Du bist ja weitaus älter, das gab es bei dir noch nicht.
Ach so.
Du hast ja noch in Schwarz-Weiß studiert.
Mhm. Da gab es aber also Abfalltechnik schon, oder? Das gab es schon länger.
Okay, und das ist jetzt so ein Thema, mit dem du dich jetzt, also wenn du das jetzt machst und tust, was jetzt Deutschland betrifft, weil du hast eben dann Ghana erwähnt. Ich meine, wieso ist das jetzt grenzüberschreitend?
Also zum einen, ich hatte halt die Möglichkeit, neue Module reinzubringen und ich habe gesagt, International Waste Management, die internationale Abfallwirtschaft, das ist einfach ein interessantes Thema und ich möchte die Studis auch immer dazu ermuntern, mal ins Ausland zu gucken. Und last but not least, die Abfallthematik ist halt wirklich weltweit. Also es ist alles miteinander verflochten. Du hattest auch eben gefragt, habe ich halt neben der Lehre auch noch Projekte? Ja. Mhm. Und da habe ich eben aus der früheren Zeit einiges an Kontakten mitgenommen, vor allem nach Tunesien, nach Ghana, Indien und so weiter. Und darüber habe ich eben auch Projekte im Ausland. Und die Studis sind natürlich an diesen aktuellen Themen immer sehr interessiert und nicht immer nur am Lehrbuch. Und das will ich dann auch, so kombiniere ich dann Projekte und Lehre.
Ja. Und wenn du jetzt in Ghana warst, Anfang des Jahres, wie du sagst, ist das dann auch so ein Ding, da fährst du mit den Studis hin oder ist das wieder was anderes? Ist das wieder eine andere Profession dann quasi?
Ja, ich muss immer ein bisschen gucken, wo kommen die quasi Fördergelder her. In diesem Fall war es das Kultusministerium in NRW. Das heißt, es ging erstmal um die Lehrentwicklung. Also wir haben einer man könnte so sagen, an der FH ganz oben im Norden in Ghana, in dem Ort Tamale, unterstützen wir dabei, Nachhaltigkeitsaspekte in die Lehre mit aufzunehmen. Also ihr kommt nächstes Mal mit. Mhm. Und in dem Fall war ich jetzt nur mit einem Mitarbeiter und Kollegen da, aber wir planen jetzt schon Summer Schools im für uns Winter School im November dann zu machen. Und dann können auch Studis mit.
Mhm. Cool. Und jetzt nochmal für mich, also das eine ist ja, Abfall haben wir ja hier in Deutschland und Abfallwirtschaft und Recycling und so weiter. Und dann ist das so Ehrenamt quasi, das oder wie auch Steuergelder, die da machen da irgendwas, oder haben wir eine Beziehung zu dem Müll, was dann da in
Accra? Stimmt, ich habe eben auch Steuergelder, deutsche Steuergelder gehört.
Ich meine, gibt es einen Zusammenhang jetzt zwischen unserem Leben hier und was da passiert, oder?
Gute Frage. Also es gibt zum einen natürlich den Fluss an Abfällen, wie gesagt, aus Deutschland raus. Malaysia und Co. habe ich ja eben schon mal genannt oder eben auch damals, vor allem nach Ghana, jetzt nach Nigeria beispielsweise.
Ja, das ist illegal, oder wie?
Genau, das ist größtenteils illegal. Die EU bzw. Interpol schätzt ungefähr ein Drittel, wenn wir mal beim E-Schrott bleiben, ein Drittel unseres E-Schrotts wird legal gesammelt, im richtigen Weg, also Wertstoffhof. Mhm. Ein Drittel geht in den falschen Weg, heißt über einen Schrotthändler beispielsweise, und ein Drittel geht in Export. Ganz grob geschätzt. Das sind zwar Zahlen, die ein bisschen älter schon sind, aber die haben sich kaum verändert.
Aber dieser Export ist legal oder illegal?
Er ist eigentlich komplett illegal. Also es heißt dann zwar, es sind noch funktionierende Geräte, aber wer möchte heute noch was mit dem Röhrenbildschirm machen?
Okay.
Also das ist veraltete Technik, die vielleicht noch funktioniert, aber keiner prüft die.
Also kein Schrott wird exportiert, sondern eigentlich werden noch Geräte, die eigentlich noch funktionieren könnten, die kein Mensch mehr gebraucht.
Stellen wir uns einen 40-Fuß-Container vor, sprich 12 Meter lang, vorne sind zwei Türen. Wenn ich vorne Bildschirme aufbaue oder Rechner oder sowas, sehe ich, was dahinter steht?
Nee.
So, da hinten packe ich den ganzen Schrott rein, da vorne einen Meter voll funktionierende Geräte, die eigentlich auch Schrott sind, weil die keiner mehr braucht. So, der Zoll kontrolliert nicht mal 1 Promille unseres Abfalls, der rausgeht. Hm? Und im Hafen von Accra, naja, ein kleines flaches Geschenk und schon ist der Container drin. Also da ist ach, keine krass. Kontrolle, das funktioniert wunderbar. Aus der gesamten westlichen Welt, also aus den USA muss man dazu sagen, aber auch. Mhm.
Krank. Ja. Und was war jetzt das zweite Drittel, ne? Mit dem Schrottsammler. Was ist mit dem Schrottsammler?
Der Schrottsammler, das ist so ein bisschen, wie ist das System funktioniert. Also unsere Waschmaschine, ja, die besteht eigentlich zum großen Teil aus Stahl. Das heißt, warum bringe ich es nicht zum Stahlhändler? Ja, da ist auch ein bisschen elektronische Komponente drin. Die soll einerseits nicht in den Stahl rein. Also Stahl möchte kein Kupfer beispielsweise drin haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass unser System sich halt über den Elektroschrott in Gänze finanziert. Das heißt, einen Kühlschrank will niemand haben. Der landet nicht beim Schrotthändler, ja, der landet beim E-Schrottaufbereiter, er hat damit die Kosten. Aber die wertvolle Waschmaschine oder der Herd oder so, wo wirklich Ressourcen drin sind, der landet da nicht. Der landet beim Schrotthändler. Und dadurch ist das System auch nicht gut finanzierbar.
Aber jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich meine, wir waren auch mal hier auf so einer Halde da, in Werl. Mhm. So, da bringe ich ja doch jetzt meine Waschmaschine hin oder meinen Kühlschrank. Und das ist dann der normale Weg.
Das ist richtig, genau.
Okay, und dann gibt es noch einen anderen Weg, so dass da jemand vorbeikommt und sich Sachen mitnimmt? Oder was meinst du
damit? Also ganz oft, wenn Wertstoffhöfe zum Beispiel nicht gut besetzt sind, das heißt, wir haben lange Warteschlangen davor, dann gibt es bestimmte, ich will jetzt nicht sofort sagen mafiöse Strukturen, aber zumindest illegale Strukturen, die da vorher schon stehen, ja, kannst mir schon mal deinen E-Schrott geben. Und dann nehmen die sich schon mal die Sachen darunter. Das sind halt Möglichkeiten, dann findet man in einer Zeitung oder bei Kleinanzeigen immer wieder Sachen, ja, ich hole ihren E-Schrott ab. Dann kommen die, holen den ab, verschiffen den ja illegal oder bringen sie zum Schrotthändler. Die Schrotthändler dürfen es nicht annehmen, da gibt es dann vom Zoll auch immer wieder Durchsuchungen. Also die Schrotthändler sind eigentlich sie kontrollieren es, soweit es geht, aber jeden Container kannst du nicht auseinandernehmen, der kommt.
Mhm. Okay, und das gibt es jetzt speziell nur bei dem Thema E-Schrott, weiße Ware oder bei anderen Abfällen auch?
E-Schrott ist dahingehend eine extreme Besonderheit. Man könnte noch sagen, vielleicht noch ein bisschen die Autos, aber eigentlich vor allem E-Schrott. Warum? Wir haben auf der einen Seite Materialien da drin, die sehr, sehr werthaltig sind. Also ein Handy, ein Smartphone, ein Stück kostet vom Rohstoffwert ungefähr 2 Euro. Das heißt, wenn ich sogar Komponenten daraus nehme, wie die Leiterplatte, dann bin ich bei über 80 Euro pro Kilo wert, weil da so viel Gold drin ist. Auf der anderen Seite habe ich dann Materialien wie Kühlgeräte, Klimageräte oder ähnliches, wo kaum Wert drin ist. Also eigentlich ist es nur der Kompressor und das Kabel. Da ist ein bisschen Kupfer drin, der Rest ist Schaumstoff und Kunststoff. Den Schaumstoff kann ich gar nicht recyceln, den Kunststoff immerhin, naja ein bisschen, wenn ich ihn sauber kriege und er nicht mehr stinkt. Und der Kompressor wird an der Straßensammlung sogar oft noch rausgerissen vorher. Das heißt, da habe ich eine Fraktion, wo ich ungefähr 200 Euro pro Tonne zahlen muss. Und das ist das Besondere am E-Schrott. Das heißt, sobald ich mir die Nuggets rausfische, funktioniert das ganze System nicht und kollabiert. Und dann suchen sich halt einzelne gezielt die Nuggets, die ja verschiffen sie, beziehungsweise was sogar noch häufiger gemacht wird, ist, dass das, was, wo man Geld mitbringen muss, dass es recycelt werden kann, das wird dann erst recht exportiert.
Okay.
Also die Kühlgeräte im Moment wandern von uns nach Bulgarien.
Aha.
Das kann man auch ziemlich gut tracken mittlerweile mit GPS-Tracks und selbst in der EU-Statistik, weil das sogar offiziell ist, sieht man das.
Wie, aber wenn ich jetzt meinen Kühlschrank auch zum Wertstoffhof bringe, dann auch? Oder?
Zum Teil auch, ja. Also in der Regel, wenn wir es wirklich an den Wertstoffhof bringen, in, würde ich mal sagen, über 90% der Fällen funktioniert das System. Aber eben, es gibt genug Leute, die es nicht in den, also nicht zum Wertstoffhof bringen, die es in die Mülltonne schmeißen, die es zum Schrotthändler bringen, sich von dubiosen Leuten überreden lassen. Also so Dinger wie, ihr sagtet ja, ne, auch von wegen, was man zu Hause brauchen kann. Also E-Schrott ist immer überall kostenlos abzugeben. Das heißt, im Supermarkt, beim Online-Händler, bei Media Saturn und Co. Ja, oder eben am Wertstoffhof. Es ist immer kostenlos. Wenn überhaupt, darf man sich einen Transport bezahlen lassen. Aber wenn dann irgendwo steht, ich hole hier einen E-Schrott günstig ab oder sowas. Also von wegen, bei mir zahlen sie nur wenig. Das ist halt schon dubios. Da weiß man sofort, das ist
illegal. Okay. Also jetzt als praktischen Tipp jetzt, also wenn dann E-Schrott eigentlich immer zum Wertstoffhof bringen, beziehungsweise zum Händler.
Immer.
Da, wo man es gekauft hat, mehr oder weniger.
Also offiziell müssen auch Amazon und Co. Elektroschrott annehmen, die tun sich immer schwer damit. Müssen sie, werden sie auch regelmäßig zu verknackt. Aber am einfachsten ist es einfach Wertstoffhof, Supermarkt oder eben Elektrofachmarkt. Die müssen die kostenlos zurücknehmen, auch wenn man da nichts kauft.
Ja. Mhm. Okay.
Wieder was gelernt. Also schon in 20 Minuten schon einen Haufen gelernt. Kommt hier schon Rauch raus? Krass.
Ah, ich verfalle immer ins Dozieren, sorry.
Nein, nee, das ist ja
total spannend.
Ja,
genau. Und erschreckend.
Aber würdest du denn sagen, man könnte denn diesen E-Schrott auch vernünftig recyceln?
Absolut. Bei uns? Absolut. Es gibt in Baden-Württemberg eine wunderbare Anlage, die erkennt mittlerweile mit KI, was für ein Kühlsystem habe ich, geht dann in die verschiedenen Bereiche, kann das Kühlmittel sogar zurückgewinnen, die Elektrogeräte, also selbst die Kühlgeräte halt wunderbar aufbereiten und auch aus dem normalen E-Schrott gewinne ich halt sehr, sehr viel super zurück. Also Kupfer habe ich Recyclingquoten von über 90, für die Edelmetalle über 95%, das funktioniert. Aber es muss halt da ankommen. Das ist eher das Problem.
Würdest du denn sagen, das ist eher ein bürokratisches, prozessuales Thema, warum das nicht klappt? Oder ist das ein Bildungsthema, sag ich mal?
Es ist Bildung und fehlende Kontrolle im Export. Das ist eigentlich das Hauptthema. Also okay. Es wird mal so stichpunktartig wird mal eine Exportkontrolle gemacht, aber das reicht lange nicht aus. Also da ist eigentlich, es ist einfacher, einen Container voll Abfall und wahrscheinlich sogar gefährlichem Abfall zu exportieren, als sich am Zoll vorbei irgendwo bei irgendeinem chinesischen Händler oder sowas hier in was liefern zu lassen.
Ja, wahrscheinlich
also Import wird reguliert, aber Export ist.
Wollte ich gerade sagen. Also Dinge rauskriegen ist einfacher, als Dinge reinzubekommen.
Und das sieht man, weil es gibt von Greenpeace, von der UN, von Europol, Interpol und Co., die machen immer wieder Studien, wo die dann an den Elektroschrott-Tracker bringen, GPS-Tracker, und können dann da weltweit schauen, wo die ankommen.
Mhm. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, Greenpeace, okay, ja, da sind halt eben schon so Leute, die da so unterwegs sind. Aber wenn es natürlich auch, sage ich mal, neutrale Instanzen, Interpol oder so, dann auch messen, dann ist da ja wohl was dran.
Ja, kann man sagen. Aha.
Und gilt dieses Recycling für uns als Privatpersonen, kann ich das überall abgeben? Also da, wo ich es kaufen kann oder beim Wertstoff. Wie ist das mit Industrien, die Abfälle haben?
Bei Industrieabfällen, da ist es ein bisschen differenzierter geregelt. Die müssen zum Teil dafür aufkommen, dass sie es quasi loswerden. Das hängt aber dann auch von der Zusammensetzung ab, vom Alter der Geräte. Bei Privatkonsumieren hat man gesagt, wir machen es einfach. Mhm. Bei Großkunden wollen wir die Tür nicht so weit öffnen, dass sie nicht mit Geräten aus den 70ern kommen, wo halt Asbest, PCB und Co. en masse drin ist und die geben sie kostenlos ab. Das heißt, für solche komplizierten Waren müssen sie dann eben auch noch zahlen. Weil ansonsten wäre jeder... weiß ich nicht, Riesenlüfter, der noch irgendwo in einer Industriehalle steht, Elektroschrott. Und das System funktioniert so, dass die Hersteller dafür bezahlen müssen. Und die sagen natürlich, nee, also die alten Geräte, liebe Industrie, zahlt er selber.
Mhm.
Aber das funktioniert in der Regel auch.
Okay. Daniel.
Bitte.
Fragen.
Ja, wie ändern wir das Ganze?
Also Elektroschrott, wirklich schwierig. Ich sage erstmal nur das, was die normalen Otto Normalos quasi machen können, bringt euren E-Schrott zum Wertstoffhof. Aber ich sag mal, E-Schrott ist ja nur eine Abfallart. E-Schrott macht extrem wenig im Gesamtstrom aus. Also E-Schrott macht zwischen 600 bis 1 Million Tonnen offiziell aus in Deutschland. Und wir reden in Deutschland über aktuell eher 400 Millionen Tonnen Abfälle. Also ist wenig.
Okay, was gibt es da noch für Kategorien?
Was glaubt ihr denn? Was ist der größte Abfallstrom?
Also was jetzt, Menge oder Tonnage?
Tonnage.
Weiß nicht, Glas?
Kleidung? Glas? Ja. Glas? Ihr seid, also, okay, ja, bleiben wir mal, ihr seid bei Haushaltsabfällen oder Siedlungsabfällen.
Ach so.
Aber bei Siedlungsabfällen würdet ihr sagen, Glas und Kleidung.
Ja, wobei, nee, Kleidung, dann. Ich ziehe meinen Tipp zurück.
Wo ist der Joker?
Boah, warte mal. Ja, dann, aber Glas kann schon sein.
Sag was.
Keine Ahnung.
Fangen wir mal noch einfach an, bei Verpackungsabfällen. Was ist der häufigste Verpackungsabfall?
Ja, Lebensmittelverpackung, oder?
Papier macht ungefähr die Hälfte aus. Ja. Das ist schon mal der größte Abfall schon beim Verpackung. Verpackung ist ja nur ein Teil. Wenn wir uns jetzt wirklich nur die Haushaltsabfälle angucken, ist es der Rest nur. Also der klassische haushaltsähnliche Abfall, wie man sagt, weil er auch aus Gewerbebetrieben kommt, der macht am meisten aus. Aber diese ganzen Siedlungsabfälle machen nur 11% ungefähr der Gesamtmenge aus. Mhm. Wo ist der Rest?
Ach so.
So.
Was ist
Abbruch? Industrie oder? Haben wir noch? Ah, Bau- und Abbruchabfälle. Die machen die Hälfte des gesamten Abfalls aus.
Boah.
Ja. Über 200 Millionen Tonnen, 55% sind es genau, kommen nur aus dem Bau- und Abbruchbereich. Das heißt, wenn wir in der Masse was ändern wollen, dann müssen wir eigentlich da ansetzen.
Mhm.
Ja, also vielleicht mal über Recyclingbeton reden. Mhm. Na, schon mal gehört, schon mal im Baumarkt gefunden, Recyclingbeton. Oder irgendwo auf der Liste vom Betonlieferant. Ja, ihr habt jetzt schon die Häuser.
Nein, das nicht. Aber
Da sind so Themen, da kann man mit riesigen, also mit kleinen Stellschrauben riesige Massen bewegen, wo viel noch nicht funktioniert, wo aber auch, ich habe selber vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mittlerweile gebaut, wo einfach Handwerker noch gar nicht damit irgendwie mit bestimmten Fragen von mir sozusagen konfrontiert wurden. Oder man wirklich, ich sage jetzt mal, nachhaltige Baumittel findet. Oder wenn man überlegt, ja, ich klatsche erstmal überall einen Gipsputz drauf. Dann frage ich mich, ja, und kannst du dann deinen Stein darunter nachher wieder recyceln? Weil Gips möchte ich nicht im Beton haben. Mhm. Und selbst bei uns an der Hochschule meinten sie jetzt, sie machen was ganz Nachhaltiges und kleben den Hohllochklinker mit einem Lehmkleber und testen die mechanischen Eigenschaften. Da dachte ich, ihr macht das ja alles ganz toll, ingenieurwissenschaftlich super. Aber, lieber Kollege Andreas, möchtest du nachher den Lehm auch in deiner Recycling-Gesteinskörnung haben, um wieder Beton zu machen? Nee. So, ja. Und Zement, wie vorher war? Ja, 1A. Das heißt, da muss man eigentlich immer im sogenannten Produktlebenszyklus denken und immer schon überlegen, hey, kann ich das Zeug nachher wieder recyceln? Und das würde uns aber nicht nur im Baubereich, sondern ganz, 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 ganz oft helfen. Und vielleicht mal, wenn ich nur einen darf?
Mhm, na klar.
Wenn ihr mal beispielsweise im Discounter irgendwo Bio-Wurst kauft, was ist euch denn in den letzten 2 Jahren aufgefallen, wie die Verpackung aussah?
Grün.
Oder 5 Jahre, ja.
Meistens also nicht die Wurst, sondern
eine andere Farbe noch.
Weiß, oder?
Ja. Meistens papierbraun.
Stimmt.
Vor allem die Bio-Sachen sind jetzt papierbraun eingepackt.
Ja.
Ja.
Habt ihr
schon mal eine Scheibe Wurst oder Käse auf so ein Papier gelegt?
Ja, das funktioniert nicht.
Ja, was haben sie dazwischen gepackt?
Wahrscheinlich Kunststoff.
Kunststoff, so. Das riesen Kunststoff-Bashing, was gerade passiert, sorgt dafür, dass wir vorher einen schönen Kunststoff hatten und obendrauf eine, ich sage es mal vorsichtig, olle Kunststofffolie. Hier in Westfalen weiß jeder, was ich damit sagen will. Ja. Aber unten drunter ist halt die Pappe, damit die nicht aufquillt, laminieren wir die ein, also in einer Kunststofffolie, und dann sieht das Ganze schon umweltfreundlicher aus.
Okay, also eigentlich eher einen Schritt zurück, ne?
Ja. Wie findet ihr Coffee-to-go-Becher? Ich kenne eure Podcasts.
Ja.
Was für Dinger kennen wir nicht?
Nee, aber das heißt doch, wenn ich das richtig verstehe, heißt ja gerade, wenn ich so Verbundmaterialien habe, dann wird es schwierig, weil ich das nicht wieder auseinanderkriege. Eher sortenreinen Materialien verwenden.
Ganz genau. Also es ist natürlich kein Otto Normalo, meine Studie schon, aber kein Otto Normalo kennt nachher sozusagen die Recycling-Technik und weiß, warum das nicht funktioniert. Aber beim Coffee-to-Go-Becher reden wir alle über die Mengen. Wir wissen ja mittlerweile, hey, da könnten auch PFAS drin sein, die sind kunststoffbeschichtet. Und diese beschichteten Papiere, die kriegt man halt nicht mehr recycelt. Das heißt, vorher hatte ich meine Käsepackung, obendrauf die Folie ist schwierig, aber unten drunter der Tray, das etwas stabilere Material, das war ein reiner Kunststoff, den konnte ich recyceln. Und jetzt habe ich so ein Papier-Kunststoff-Verbund, genau wie du sagst, ein paar Buntwerkstoff und den kann ich nicht mehr recyceln. Da können die Konsumierenden natürlich irgendwo mitreden und was machen, weil der größte Hebel ist an der Kasse. Aber woher sollen sie es wissen?
Das heißt, die Verwertung wird dann thermisch geregelt.
Ja.
In der Regel.
Du hast das sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja.
Es wird einfach verbrannt.
Ja. Okay, und das könnte man vermeiden, wenn man den Kunststoff recyceln würde, was, also ich sag mal, in dem gesamten Wertstoffkreislauf sinnvoller wäre.
Also es gibt eine sogenannte Abfallhierarchie, ganz oben steht Abfallvermeidung. Hattet ihr schon im Podcast, ne?
Ja.
So, Abfallvermeidung. Ja. Danach käme Wiederverwendung oder Vorbereitung zur Wiederverwendung, erst dann kommt das Recycling. Das heißt, wir können erstmal darüber nachdenken, so. Ja, gehen wir, wenn ich die Wurst unbedingt haben möchte, gehe ich dann nicht zum Metzger und hole sie mir scheibenweise, ohne dass sie eingepackt ist. Ja, mit meiner eigenen Dose. Nächste Variante ist dann eben zu sagen, ich kaufe irgendwo, weiß nicht, am Stück, ja, und vermeide oder nehme schon mal weniger oder ich nehme halt ein Pfandgefäß und erst wenn ich dann zum Recycling komme, dann sollte ich eine Verpackung nehmen, die gut recycelbar ist. Beispielsweise so eine feste, und das ist auch wieder so ein bisschen Plastik- oder Kunststoff-Bashing, so eine feste Eisform oder eine feste Form mit Margarine oder sowas, ja. Das ist ein guter Kunststoff, den kann man wunderbar recyceln, weil es halt ein einziger Kunststoff ist und nicht ganz viele verschiedene. So, das geht super, aber sobald ich über Multilayer nachdenke, die Chipstüte, Polyethylen von innen mit Alu bedampft,
ja,
die Aluverbunde rund um Kaffeeverpackungen oder jetzt eben neu diese einlaminierten Geschichten. Ist alles nicht recycelbar, wird alles, wie hast du es eben gesagt, thermisch?
Recycelt.
Ja, ganz falsch.
ganz falsch, aber sagt man immer so schön, ne? Ja. Thermisch recycelt, thermisch verwertet, ja, genau. Das heißt ja auch, diese ganzen Tetrapack-Themen ist ja immer dann noch ein Thema. Oder gibt es da mittlerweile eine?
Also für Tetrapack gibt es mittlerweile immerhin eine einzige Recyclinganlage, die auch wirklich mal Papier und alle zurückgewinnt. Die ist in Köln. Die schafft aber lange nicht die Kapazität und ist, glaube ich, auch erst seit 2 Jahren am Werk.
Okay.
Und vorher wurde nur das Papier rausgeholt. Also alles, was an teurem Alu da drin ist und an Kunststoff, wird thermisch
verwertet.
Verwertet. 1-0.
Wow. Okay, also ich hätte noch eine Frage eben, weil du sagtest Papier, Pappe und Kunststoff. Ich meine, wenn jetzt sozusagen Kunststoff durch Papier, Pappe ersetzt wird, was sortenrein ist, ist das dann okay oder besser? Oder kann man das gar nicht sagen?
Moment, Pappe durch?
Wenn ich vorher jetzt Kunststoff hatte,
ja.
Und ich habe jetzt nicht eine Wurst, sondern eine Verpackung, die, also ein Spielzeug, was vorher halt eben Kunststoffe war, und jetzt habe ich da einen Pappkarton. Ist das dann besser?
Ja. Ja, ganz einfach ja, aus 2 Gründen. Beim Kunststoff habe ich ein fossiles Material, das muss ich einmal aus der Erde holen, und ich rede über einen fossilen Rohstoff, der endlich ist. Bei einem Papier kann ich den genauso wie den Kunststoff nicht ewig verwenden. Also Papier 2 bis 4 Mal, Kunststoff je nach Polymer 1 bis 11 Mal.
Mhm.
Danach ist Feierabend. Aber beim Papier wächst es einfach draußen wieder nach. Das heißt, ich brauche bei beiden die ganze Zeit Frischware. Und beim Kunststoff verbrenne ich es halt einmal und es ist weg. Und beim Papier schließe ich mir beim CO2 den Kreislauf. Also ja, Papier ist grundsätzlich vorteilhafter als Kunststoffe, aber es gibt eben bestimmte Bereiche, wo ich Kunststoffe brauche, vor allem medizinische Produkte oder wenn es um Feuchtigkeitsgeschichten geht oder so. Da brauche ich sie, aber dann sollte ich sie halt möglichst rein einsetzen.
Mhm.
Also ich liebe zum Beispiel den sogenannten 3-Komponenten-Becher. Was ist das?
3-Komponenten-Becher.
Ach so, warte mal. Der Deckel ist ja eine Komponente, dann hast du in dem Becher wahrscheinlich die anderen 2.
Wieder 1-0. Ja. Also ich habe einen Papp, ich habe die Pappmanschette außenrum, dann habe ich ein Polystyrol, dieser einfache, weiße, relativ weiche Becher und obendrauf den Aludeckel.
Ja.
Es nimmt deswegen 3 Komponenten statt 2 Komponenten. 2 Komponenten ist ja nur der bedruckte weiße Becher und der Aludeckel.
Ja.
Und das ist auch so was, was Leute besser machen können, wenn sie den 3K, also den mit dieser Pappbanderole kaufen, bitte trennen. Aber dann habe ich eben die Pappe, die ich recyceln kann. Ich habe einen sehr, sehr sauberen, sehr, sehr hochwertigen Kunststoff, den ich super sortieren und recyceln kann, und den Aludeckel. Und vorher hatte ich irgendeinen bedruckten Kunststoff, der dann auch dicker war und so. Also das sind so Sachen, da geht es in die richtige Richtung.
Okay. Ich habe mal irgendwo, jetzt habe ich natürlich die Zahlen auch wieder nicht parat, ist ja klar, aber gehört, dass es weit über 50% des Hausmülls zu Hause, dass die Leute falsch sortieren. Ist das richtig? Also sind wir da so schlecht drin?
Also die letzte richtige Erhebung dazu gab es 2011 vom Bundeskartellamt, lustigerweise, weil unser duales System Deutschland, der gelbe Sack, ja, wurde hochgenommen. Und da war es so, dass 2/3 sogar falsch sozusagen, oder Fehlwürfe und nicht richtig sortierbar, nicht recycelbar etc. im gelben Sack landete, also auf gut Deutsch nur ein Drittel des gelben Sacks wurde wirklich recycelt. Mhm. Und das liegt eben an Verbundmaterialien. Ich bleibe mal bei der Käsepackung oben drauf, diese Folie. Ich habe eben gesagt, olle Folie. Ja, da sind 7 bis 9 verschiedene Polymere drin. Die Chipstüte sind auch innen Alu, außen Kunststoff. Wie will ich die recyceln? Die kriege ich nicht auseinander sortiert oder geschreddert. Es wird alles verbrannt.
Ja, aber Kunststoff. Ist denn nicht auf so einer Chipstüte sogar das Zeichen für, das kommt
ja,
in gelben Sack?
Einfach nur fürs, genau, es kommt in gelben Sack. Mhm. Das liegt aber daran, wie das System finanziert ist. Du hast im Supermarkt bereits mit einem halben, 1 Cent oder so fürs Recyceln bezahlt. Mhm. Das heißt, der Hersteller ist fein raus, hält 2 Euro, 1,99 für mich, 1 Cent fürs duale System. So, dann ist er raus damit. Und ob das am Ende recycelt wird oder verbrannt, ja, da gibt es Quoten für. Aber er ist erstmal damit raus.
Okay. So, jetzt aber Butter bei der Fische. Duales System, gelber Sack. Was ist das? Scheiße? Funktioniert das? Geht das? Geht das nicht?
Ich würde erstmal sagen, es funktioniert. Es ist gut, dass die Hersteller oder wir Verbraucher für die Abfallentsorgung bezahlen. Und das heißt, es hat vor allem den Effekt, dass unser Abfall nicht im Wald landet. Mhm. Weil wir für den gelben Sack nicht zahlen. Ob wir einen halben an die Straße stellen oder 20. Interessiert keinen. So.
Stimmt.
Dadurch landet der Abfall nicht im Wald. Ja, oder am Straßenrand, in der Regel, sage ich jetzt mal, dieser Teil des Systems.
Aber ganz kurz einhaken. Ich wünschte mir aber, ganz ehrlich, den gelben Sack müssten wir abschaffen, weil da hätte ich lieber eine Tonne. Weil der gelbe Sack auf dem Land, wenn du auch noch Waschbären hast, dann hast du den ganzen Müll überall rumliegen.
Igel auch. Mhm.
Bin ich total bei dir, wäre dann die Wertstofftonne und die macht eigentlich 2 Sachen. Die hat nicht nur die gelbe Tonne, das heißt, ich habe ein festes Gefäß gegen Waschbären, gegen Wind, der böse, böse Wind, ja, und das alles. Sondern ich habe den zweiten Effekt, dass die Leute ein bisschen erzogen werden, hey, braucht ihr wirklich 5 gelbe Säcke? Hm? Wie so, viel habt von der ihr Menge da? Hin. Ja, also dann habe ich doch eine gewisse Mengenregulierung. Und in Deutschland haben wir das Problem mit dem sogenannten Littering, also Abfall in den Wald schmeißen, glaube ich, ganz gut im Griff. Und was ich an der Wertstofftonne noch sehr schön finde, da darf man dann auch Kunststoff reinschmeißen, der eigentlich nicht in den gelben Sack gehört. Die Wäschewanne, die Gießkanne oder sowas. Ja, also Kunststoffe, die keine Verpackung sind, weil nur Verpackungen gehören in den gelben Sack. Und ich darf aber auch Wertgegenstände, also mal Metall, Elektroschrott und so weiter, darf ich da reinschmeißen. Sortieranlagen können es auseinanderfriemeln. Aber das ist im Kreis Soest nicht gegeben. Andere Landkreise machen das.
Jetzt überlege ich nur gerade.
Ich dachte, das wäre einfach nur eine Tonne für den gelben Sackmüll.
Das ist halt die gelbe Tonne und das andere ist die Wertstofftonne. Aber ich liebe das System eigentlich. Ist hoch umstritten. Ne?
Jetzt überlege ich nur gerade, was ist der Grund dafür? Also, ob ich jetzt einen gelben Sack oder eine gelbe Tonne habe, wenn du jetzt sagst, dann könnte man ja sagen, ich nehme lieber den gelben Sack, weil da kann ich mehr reinpacken und es landet halt nichts im Wald. Wenn man es jetzt kritisch sieht, könnte man sagen, ja, ich habe ja nur noch die Tonne, wo soll ich meinen ganzen Müll hinpacken? Also ich will ja so viel kaufen. Also, ne? Also der eine wird argumentieren, dann landet es im Wald, aber eigentlich machen wir es, weil ich halt noch mehr Müll und mehr kaufen und keine Ahnung.
Wir in Deutschland sind da gut genug erzogen. Also wir haben ja über die Schulbildung, über, ich sag jetzt mal, die Bildung am gelben Sack sozusagen seit, ich glaube, 1974 oder sowas. Ne, 74 war Glas, also sagen wir mal 80er Jahre oder sowas, haben wir das gelernt, dass wir Abfall trennen, auch Abfallmenge ist ein Kriterium. Wenn ich aber jetzt irgendwo in ein Land gehe, wo es das noch nicht gibt, dann sollte ich erstmal mit dem Sack anfangen, dass erstmal egal ist, wie viel, Hauptsache es landet nicht in der Natur.
Ah, okay.
Bei uns würde ich einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, wir sind langsam weit genug, wir könnten mal drüber nachdenken, so als reiches Deutschland, reicht uns vielleicht die eine Tonne.
Ja, guter Bedanke. Also, jetzt habe ich das, guck mal.
Das könnte aber auf Landkreisebene entschieden werden.
Auf Landkreis?
Das ist Landkreisebene.
Was heißt jetzt? Ja, okay, da muss ich mal gucken, was heißt Landkreis?
Kannst du mit dem Landrat sprechen?
So.
Kleiner Insider, wir kennen den inoffiziellen Landrat.
Ja, lieber Jörg, wir werden demnächst auf dich zukommen.
Du warst aber, ja auch schon vor dem Mikro, mein Freund, kurz. Ja.
Gut.
Aber lass uns doch nochmal, wir könnten ja, glaube ich, hier 3 Stunden voll quatschen, aber wir müssen ja ein bisschen im Rahmen bleiben. Ich würde gerne nochmal in diesen Abriss- und Bausektor zurück. Wo sind denn da die Hebel? Also ich meine, klar, toll ist, wenn man nicht neu baut, sondern dann irgendwie ein Haus kauft und das renoviert wahrscheinlich, dürfte helfen. Aber dann heißt es ja immer, wir müssen neuen Wohnraum schaffen und so weiter. Wie wird man denn der Sache irgendwie her, wenn das gerade dieser riesige Hebel ist, wie du sagst, mit über 50%?
Also da ist es eben dieser allererste Hebel, genau den du angesprochen hast, dass wir erstmal Sachen renovieren und weiter nutzen. Ja, jedes Gebäude, was ich nicht abreiße, da bleibt irgendwas ja stehen. Und wenn es bei dem einen, weiß ich nicht, bei der Messe Köln oder sowas, bleibt die Fassade stehen, beim anderen System das, das hilft. Ja, und selbst wenn ich da nur sage, hey, ich spare nur nachher, wenn ich diese Maßnahmen umsetze, 10%. Das sind 50 Millionen, Entschuldigung, 250 Millionen, wieder verrechnet, 25 Millionen Tonnen. Ja, das wäre immer noch ein Vielfaches von dem an normalen Abfällen. Das heißt, die Weiterverwendung, die Wiederverwendung ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist Recyclingmaterialien einsetzen, weil damit habe ich mit einem Mann Bedarf nach meinem Schutt. Ja, also ich habe zum Beispiel unter unserem Haus habe ich Recyclingschotter eingesetzt, hatte für mich mehrere Vorteile, kostet nur die Hälfte, wird nachher härter und kommt mit einem kleinen Fahrzeug. Das heißt, ich musste, oder konnte mir das Ding direkt bis in die Grube liefern lassen. So, das sind nur Beispiele, das ist immer minderwertig. Schöner wäre es, ich hätte am liebsten Recyclingbeton eingesetzt. Ja, aber den gibt es hier nicht. Also das ist dann irgendwo so ein Henne-Ei-Problem, so ein Lieferantenproblem, dass ich das bekomme. Weil der größte Auftraggeber, die öffentliche Hand, noch keinen Recyclingbeton einsetzt.
Okay. Weil die noch nicht so weit sind, geistig oder was? Oder
weil
was?
Sie dafür ihre Ausschreibung umschreiben müssten und das ist Arbeit. Punkt.
Okay, cool.
Ihr hattet das mit dem Landrat vor?
Ja, aber es ist ja schon mal gut. Ich meine, das heißt ja, es gibt ja trotzdem Mittel und Wege, Dinge zu beeinflussen. Also wir können es ja dann doch noch besser machen. Also es gibt ja immer noch, also muss ja nicht immer die Untergangsstimmung halt machen, aber es gibt ja Mittel und Wege, Dinge gut zu tun.
Deswegen am Ende möchte ich auch immer mit was Positivem enden. Also Studis haben wir am Anfang immer gesagt, Herr Hensi, Ihre Vorlesungen sind immer so deprimierend. Das habe ich jetzt geändert. Was man im Bausektor beispielsweise super machen kann, ist mit nachwachsenden Rohstoffen bauen. Mit Holz. Als ich zum Beispiel studiert habe, war das höchste Holz aus der Welt in München mit 12 Meter Höhe. Wow. So, heute steht es in Norwegen mit 85 Meter Höhe. Das heißt, man hat selbst im Hochhausbau sehr, sehr viel Fortschritte gemacht. Ich habe selber einen Holzrahmenbau gesetzt, mit Lehm dazwischen. Also das heißt, mit sehr, sehr viel nachwachsenden Rohstoffen, das funktioniert halt super. Und wenn ich die abreiße, dann habe ich natürlich auf den ersten Blick immer noch dieselbe Menge. Aber jetzt kommt das Qualitätskriterium, weil Holz kann ich am Ende verbrennen oder könnte sogar noch eine Spanplatte, eine USB-Platte, Papier oder was auch immer rausmachen. Ja, und den Lehm, den packe ich einfach nach draußen, das enthaltene Stroh verrottet. Und damit habe ich von der Qualität natürlich erstmal einen Bauabfall, aber der macht nichts. Der ist nicht schlimm. Mhm. Wenn ich aber quasi irgendwelche Steine, Verbunde und so habe, ja, was mache ich damit?
Aber jetzt mal, ich meine, trotzdem mal an Stein gedacht, gibt es nicht da auch Möglichkeiten, ich sag mal, Sorten rein oder halt eben getrennt zu bauen, sodass man es auch wirklich auf recyceln kann.
Ja, dazu müssen aber heute quasi Bauingenieure und ArchitektInnen schon nach vorne schauen, um zu sagen, okay, ich baue so, dass ich es trennen kann. Also ein Gips auf einem Mauerverbund sorgt dafür, dass ich ihn nachher nicht mehr im Recycling einsetzen kann.
Also würdest du sagen, ich brauche einen Stein und Zement, also pur, und aber da muss ich ja irgendwie dann daran was befestigen.
Ja, das heißt. Sichtbeton zum Beispiel ist eigentlich aus Recycling-Sicht super. Oh, okay. Aus CO2-Sicht ist es eher schlecht, weil es halt sehr, sehr viel CO2 freisetzt in der Zementproduktion. Das muss man jetzt ein bisschen abwägen. Ja, eine Holzwand wäre das Beste, weil ich speichere CO2 und kann gut Sachen befestigen und ist halt von der Belastbarkeit auch super. Ja, oder Stahl funktioniert auch super, kann ich top recyceln. Aber sobald ich halt wieder zum Thema Verbunde komme, da wird es halt wieder kompliziert, weil ein Mauerwerksbruch, eine Sichtbetonwand, das kann ich alles recyceln, das kann ich alles einzeln mit dem Bagger mir rausknippen, aufs passende Hauptwerk schmeißen, top. Aber was macht der Bagger? Wie will der Stein und Gips voneinander trennen?
Nee, das ist richtig. Ja. Aber wenn ich jetzt eine Steinwand habe mit Zement, kann ich da nicht Holz vorpacken? Oder
könntest so, du machen, kriege ich nachher getrennt. Also wenn du da Metall drin hast, wenn du da Kupferleitung drin hast, Holz und so weiter, weil Holz ist deutlich leichter als Stein. Gips und Stein hat eine ähnliche Dichte.
Gibt es da irgendeinen Lehrstuhl, die sowas, also die, oder gibt es da irgendwelche Firmen, ich will keinen Namen nennen, aber gibt es da jemanden, der sich mit sowas auskennt, wenn ich bauen will, auch mit Steinen bauen will? Das ist
also es gibt die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, wäre jetzt ein Beispiel. Mhm. Es gibt auch Zertifikatesysteme, wäre dann Cradle to Cradle e.V. beispielsweise, die so etwas machen. Aber ich sag mal vorsichtig, Ökoarchitekten, Gutarchitekten in der Hinsicht sollten das können. Vielleicht sogar bestimmte Energieberater, weil die eben auch sich damit auseinandersetzen, hey, packe ich da jetzt einen PU-Schaum rein oder was am besten noch klebt ist, geschäumt ist oder nehme ich halt, weiß nicht, eine Holzweichfaserdämmung oder so. Aber man darf auch mal bei Hochschulen nachfragen, why not?
Ah ja, interessant. Na, ich finde es halt wichtig, man kann ja nicht alles wissen, aber man kann ja mal blöd fragen. Ne, wenn ich jetzt mir plane, irgendwas zu bauen, genau solche Fragen, kann ich das nachher irgendwie trennen, ist das sortenrein, wie auch immer. die Fragen kann man ja erstmal stellen. Die ist ergeben.
Wichtig ist, dass du erstmal die, also dass du die Fragen im Kopf hast.
Ja, genau.
Ne? Also, dass du dein Wissen schon so erweitert hast, dass das ein Thema ist überhaupt.
Das Gute ist, die Studierenden des Bauingenieurwesens, nicht nur bei uns, das ist ganz NRW oder ich glaube sogar deutschlandweit so, die haben jetzt das nachhaltige Bauen, das Bauen im Bestand auch im Pflichtplan. Das heißt, oder verstärkt im Pflichtplan, das heißt, es kommt, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen und dieses Wissen bekommen. Mhm. Deshalb, das wird auf Dauer besser.
Mhm. Also würdest du denn jetzt nochmal sagen, also Müll vermeiden ist immer das Beste oder Abfall vermeiden. Ja. So, ist ja nicht immer möglich.
Genau.
Also ich meine jetzt im praktischen Leben, mal wirklich. Also wir wollen ja, wir haben ja immer so einen Spruch auch gesagt, wir wollen ja nicht 100 Perfekte, sondern wir wollen ja Millionen Leute, die mit irgendwas mal anfangen, dass man mal in so eine Richtung kommt. Na, jetzt kann man ja nicht immer perfekt sein. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigen Dinge, wo man gut mit anfangen kann?
Also wenn man, da kommt eben dieses Qualitätskriterium rein. Also wenn man halt sagt, okay, ich will den Abfall vermeiden, ist das ja eigentlich nur Menge erstmal. Und dann kann ich ja sagen, guckt auf das, was ihr vermeidet, dass das irgendwas Kompliziertes ist. Also die komplizierte Verpackung. Ja, also zum Beispiel eben die klassische Käse, Wurstverpackung und Co. Das, daraus ist zumindest die Folie oben immer nicht recycelbar. Wenn man das weiß, okay, kann man halt so hinnehmen. Dann natürlich langlebige Produkte. Also jedes Produkt, was länger lebt, vermeidet Abfall. Also wenn ich ein Billigspielzeug 4-mal kaufe oder weiß ich nicht, mein Billiggartenmöbel oder sowas und das nur aus Kunststoff, ja, das spart. Dann eben dritter Punkt, nachwachsende Rohstoffe. Also ja, Pappe, Papier ist gut oder auch die Schaumstoffdinger aus Maisstärke oder sowas. Muss man nur an der Zunge halten, dann weiß man, was es ist. Oder eben mit Holz bauen, das bringt sehr, sehr viel auf jeden Fall. Das sind dann Sachen. Aber ansonsten, man kann nicht jeden Abfall vermeiden. Man darf zum Beispiel keine Schadstoffe im Kreis halten. Also wenn irgendwer da draußen Asbest hat oder sowas, ja, und macht eine Recyclingmaßnahme, bitte ordentlich entsorgen. Das muss ordentlich beseitigt, sprich deponiert werden. Das soll eben aus dem Kreis raus, ja, aus dem Kreislauf. Mhm. Also deshalb gibt es auch weiterhin die Verbrennung. Also es wird auch, da ja, meckern immer einige, aber ich sage mal auch 2050 und darüber hinaus wird es eine Abfallverbrennung geben, weil die Abfallverbrennungsanlagen halt alle möglichen Schadstoffe vernichten bzw. so aufkonzentrieren, dass sie deponiert werden können.
Und rausfiltern kann.
Ganz genau.
Eben
ganz genau.
Verbrennen.
Mhm. Also die Luft von einer MVA ist, also von einer Verbrennungsanlage, ist sauberer als die von einem Dieselauto.
Ich würde nochmal eben ein Knöpfchen kurz vor Schluss drücken. Hast du eine Idee, warum ich das gedrückt habe?
Nee.
Ich möchte nochmal daran erinnern, das hatten wir schon mal, dass es, wenn wir jetzt vom Vermeiden von Abfall sprechen, oder von Verpackungsmüll vor allen Dingen sprechen, ne? Tupperdose oder Glas mitnehmen und dann sich das da reinfüllen lassen, oder, ne? Das war ja so ein Thema auch irgendwie, was dann irgendwie auch ein bisschen durch Corona wieder ausgebremst wurde, was so wieder aufflackerte, was vor, weiß nicht, in den 70ern schon gang und gäbe war. Haben wir ja damals auch schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Folge. Und deswegen jetzt Scham statt Scham. Ihr braucht euch nicht blöd dabei vorkommen, weil es vielleicht noch keine anderen machen. Vielleicht im Gegenteil seid ihr die Vorreiter, die dann andere dazu bringen, das auszumachen. Sei es an der Fleischtheke, wenn man denn Fleisch isst, oder auch die Brötchentüte, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, die wir damals da aus Stoff nicht, na gut, ich habe jetzt nicht mitgenäht, aber im Rahmen unseres Vereins da entstanden sind und die wir auch heute noch sehen beim Bäcker, dass die genutzt werden. Ne?
So. Es gibt sogar noch ein Beispiel, aber gerne nochmal dann das Feedback von Peter dazu. Pizza-Verpackung ist ja auch so ein Thema. Also es gibt mittlerweile Pizzerien, wo man mit seinem eigenen Teller oder Backblech hingehen kann. Das heißt, dann kann man sich das da drauflegen lassen. Oder da selber, wenn man so eine Warmhalte-Dings hat, kann man sich das mitnehmen lassen. Das machen manche mittlerweile, weil, wenn ich das richtig gelernt habe, das mit essensverseuchtem Papier ist ja dann auch wieder schlecht, oder?
Wunderbar, da kommt der Pizzakarton noch. Also der Pizzakarton gehört offiziell in Restmüll. Trotzdem, ich sage mal in Studios immer, also wenn ihr jetzt nicht wirklich eine Pizza habt, wo oben drauf nur der Käse klebt, also wenn der Pappkarton einigermaßen sauber ist, dann könnt ihr ihn auch ins Altpapier schmeißen.
Okay.
Aber ja, es ist jedes Mal wieder ein Abfall. Aber in der Hinsicht, hey, es war Papier, es war, ja, dafür wurden Bäume gefällt, aber sie können auch wieder nachwachsen. Also,
und was ich jetzt gehört habe, es gibt aber mittlerweile auch Pizzakartons, die beschichtet sind.
Das wäre unschön.
Beschissen. Aber ich meine, das müsste man doch eigentlich erkennen können, ne? Oder?
Ja, Ja, müsstest du erkennen können. Also das ist so, wenn du, also natürlich, man kann als allererstes eine Reisprobe machen. Ja, es muss ein Zeichen drauf sein, man kann eine Reisprobe machen. Man kann wie beim Joghurtbecher, beim To-Go-Becher so ein bisschen gucken. Mhm. Und klar, wenn ich Wasser drauf gebe und es läuft ab, dann kann ich mir auch, kann ich auch eins und eins zusammenzählen.
Aber wofür macht man das? Für diesen kurzen Gebrauch ist das doch überhaupt nicht notwendig, oder?
Ja, aber...
Es ist aber immer, das ist auch das sagen uns, also ich habe mal mit einem Discounter eine riesige Studie, was heißt riesige Studie, aber mit einem Discounter zu ein, zwei Punkten geredet, die sagen, wir können aus der Nachhaltigkeitsabteilung so viel machen, ja, so viel hervorbringen. Solange das Marketing das letzte Wort hat, machen wir gar nichts. Und wenn das Marketing sagt, hey, mit diesem Pizzakarton können Sie Ihre Pizza nochmal ohne Suppen auf den Knien in Ihrem neuen SUV futtern. Ja, dann fühlen sich leider viele angesprochen.
Mhm. Ja, okay, klar.
Das ist... Also Bequemlichkeit ist halt leider auch auf dem Punkt.
Ja.
Also irgendwelche verpackten Lebensmittel, verpacktes Obst und Gemüse, muss das sein? Ja, also jetzt in Japan habe ich das noch fotografiert für die Studis, also eingepackte Bananen. Da frage ich mich wirklich, also da ist eine natürliche Verpackung, brauche ich da noch eine? Das ist echt überflüssig.
Du brauchst teilweise auch nicht, also ich meine, wir haben ja sogar bei uns gibt es ja gewürfeltes Obst in irgendwelchen Schälchen, die man kaufen kann für den Mittagssnack. Aber auch in der Niederlande zum Beispiel, ne, da findest du ja auch alle möglichen Sachen in irgendwie... Klein, eingepackt, einzeln.
Also da sind wir in Deutschland, das muss man auch dazu sagen, sind wir eigentlich schon sehr, sehr gut. Es ist immer noch was, was man besser machen kann, aber unsere auch westeuropäischen Freunde, die verpacken leider viel, viel mehr.
Mhm. Das ist jetzt kein Grund, dass wir wieder schlechter werden. Ne? Also auch von wegen, egal wie viel prozentual wir für irgendwas verantwortlich sind.
Ja,
genau. Man kann immer besser sein, aber nochmal auf den Punkt von Daniel zurückzukommen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn man was verändern möchte, kann man das machen und man kann auch mit Leuten ins Gespräch kommen. Das haben wir hier ja auch schon gelernt, dass man mit den Handwerksbetrieben, also Discounter ist immer schwieriger, weil da gibt es irgendwo eine Konzernzentrale. Aber wenn du einen Handwerker hast oder einen Gastbetrieb, mit denen kann man ja sprechen.
Ja.
Darf ich meinen Teller mitbringen und du packst mir die Pizza da drauf oder wie auch immer? Oder darf ich hier, kann ich hier einen To-Go-Becher, wiederverwendbaren mitnehmen oder meine Tupperdose? Man kann mit den Leuten ja reden.
Also ich würde ja sagen, sogar Ambiente essen gehen, das hilft auch nochmal. Aber
und das auch.
Ja, für die Romantiker.
Nee.
Wow. Gut, also das heißt...
ich habe noch 1000 Fragen, aber kann, das ist...
Ja, das stimmt, aber...
Nee,
ja, vielleicht, musst du einfach nochmal vorbeikommen.
Gerne.
Macht Spaß. Haben wir auf Band jetzt, hat gerne gesagt. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr erhellend. Gerade das, also zum Beispiel so was Profanes, wie das mit dem, dass der Pizzakarton doch in den Altpapier darf.
Darf offiziell nicht, macht es aber, wenn er sauber ist.
Ja.
Okay. Restmüll wird verbrannt, das muss man einfach wissen, da wird nicht sortiert und Altpapier wird sortiert, wird nachsortiert und kann eben recycelt werden.
Mhm.
Ja.
Aber wenn es echt durchgefettet ist, weg.
Ja, ja. Alles klar. Peter, Dankeschön.
Ich danke.
Vielleicht auf ein weiteres Mal irgendwann.
Ja, genau. Gerne. Super.
Alles klar. Tschüss ihr da draußen.
Tschüss.
Ausredefrei, der Podcast.
Ist das gerade eine Wortneuschöpfung?
Eine gute Frage.
Mit Boris und Daniel.
Kannst du eigentlich auch selber machen.